Aktiv Radio Interview.
Und immer wenn's Bing macht, dann sind Sie bei Aktiv Radio. Und zwar zusammen mit den absolut interessantesten Gästen, die man überhaupt noch haben kann. Aktiv Radio, über 500-stündige Interviews in 2,5 Jahren. Und wer Who is Who ist auch bei Aktiv Radio. Und heute bin ich wieder mal besonders stolz, weil es ist einer da, der ist nicht Politiker, er ist auch nicht Banker, er ist nicht Jurist, sondern er ist ein Vollblutunternehmer. Einer, der immer ins Risiko hineingegangen, wo sein Vermögen gesagt hat, das tue ich jetzt investieren. Es kommt vermutlich schon gut raus. Es ist immer nicht so gut rausgekommen, aber ab und zu ist es auch gut rausgekommen. Und über das werden wir viel mehr hören. Wenn ich sage den Namen Wim Obotter, dann sei vielleicht der eine oder andere, wer ist das? Wenn ich aber sage, es ist das zusammenlegbare Trottinett, das Micro-Trottinett, das er erfunden hat und von der eine riesige Story weltweit abgeleitet hat. Dann sagen alle, aha, der Wim Obotter. Und genau den begrüße ich jetzt ganz herzlich.
Ciao Dani, danke vielmals für die Einladung. Freut mich sehr, da können bei euch sein.
Wim, was ist das? Wim? Ist das der Wilhelm oder wer ist der Wim?
Das ist eine Abkürzung von Willem. Und ich war ursprünglich Holländer und bin dann mit 3 Jahren eingebürgert worden.
Hast du noch einen holländischen Pass?
Nein, habe ich einen gehabt, wirklich einen Pass. Ich habe jetzt nur den Schweizer Pass und ich habe mir den auch abverdient mit Militärdienst.
Wäre das nicht etwas gewesen, noch einen holländischen Pass zu haben? Heute hättest du noch einen europäischen Pass und dann könntest du immer den führen, den du brauchst, weißt du?
Auf jeden Fall wäre es eine gute Idee gewesen, aber das ist leider zu spät.
Also Familie, niemand mehr einen holländischen Pass, auch Kinder nicht?
Nein, gar niemand.
Bist du traurig? Hast du noch einen Bezug zu Holland?
Ich habe nicht so einen grossen Bezug zu Holland. Ich gehe gerne auf Holland. Ich finde, die Holländer sind mir sehr sympathisch, aber ich habe sonst eigentlich keinen familiären Bezug.
Du redest aber Holländisch?
Leider nicht, weil meine Mutter ist Schweizer gewesen und sie hat nicht Holländisch reden und darum haben wir das nicht so gelernt. Aber ich verstehe ein bisschen Holländisch, weil mein Vater hat mit seinen 2 Brüdern immer Holländisch geredet. Und das.
Und der Vater hat mit euch nicht Holländisch geredet?
Nein, hat er nicht, weil meine Mutter hat das nicht wollen. Dazumal.
Das ist eigentlich schade. He? Das ist immer schade, wenn man die Chance hat, die zweisprachig aufzuwachsen.
Das ist total schade, ja.
Ja. Weißt du, ich hätte ein bisschen blöffen. Ich habe da etwas, oder? Das ist die königliche Luftfahrtmaatschappij, oder? Das ist das Einzige, was ich Holländisch
kann. Oh, woher kannst denn du das?
Ja, das. Gibt es die KLM noch? Ich weiß es gar nicht. Also, hast du die Fluggesellschaft gesehen, oder? Die
Königin? Ja, ich komme mehr von der Schifffahrt. Mein Grossvater, der hat Vertretung von Holland America Line. Und das war lustig, nach dem Zweiten Weltkrieg hat er Kreuzfahrten verkauft, aber nur one way. Die sind nämlich von Europa nach Amerika gegangen.
Genau. Holland. Der Bezug, den du aber noch hast, hast du noch Verwandte in Holland?
Nein, ich habe keine Verwandte in Holland.
Gar nicht. Aber wenn du dorthin gehst, fühlst du dich daheim oder könntest du ganz gut nach Frankreich gehen? Es ist
Nein, wir sind die Leute irgendwie sympathisch. Es ist wie, du hast das Gefühl, du hast eine gewisse Beziehung zu diesen Leuten, obwohl du die eigentlich nicht kennst.
Wie gross sind deine Füße? Weil die Holländer haben alle so riesengroße Füße.
Nicht übergross, ich habe ein 44.
Ja, das ist nicht schlecht, das ist recht gross, oder?
Genau. Ja, Körpergröße 1,83, das finde ich eigentlich, das bin ich mehr stolz als auf meine Füße.
Genau, ich habe schon mal ein Interview mit jemandem, der einen Holland-Bezug hatte, und habe ihm erzählt, dass früher, als wir im Engadin durften Ferien machen und in die Disco sind gegangen, da musst du immer nach Boden schauen und die Mädchen, die riesengroße Füße hatten, dass sie Holländerinnen waren. Die waren aber auch gross gewesen, damals schon.
Ich glaube, dass mit den Holländerinnen das stimmt, dass die Füße wahrscheinlich überdurchschnittlich gross sind. Das könntest du recht haben.
Also die Holländer leben auf grossem Fuß, ja. Oder?
Aber ich habe eigentlich nie eine Holländerin als Freundin gehabt, das muss ich auch zugeben.
Wie gross bist du selber?
1,83.
Okay, das ist so mittelgross, oder? Also nicht übergross.
Ja.
Gut, also das war das Thema Holland. Wir wissen, wo der Willem herkommt. Nein, gleich noch eine Frage. Also wenn du jetzt sagst, ich bin der Willem Obotter, oder, in Holland, dann wollte ich die mit dir holländisch reden, oder?
Wahrscheinlich schon, aber da muss man halt sagen, sorry, kann ich nicht.
Ich bin ein Schweizer.
Ja, und auch der Name Auboter ist natürlich nicht wahnsinnig sexy auf Holländisch. Das heisst nämlich eigentlich Auboter, das heisst alten Butter.
Alte Butter?
Ja, alte Butter. Und darum tue ich es lieber ein bisschen anders aussprechen.
Okay, wunderbar. Gehen wir ganz schnell zu der Karriere von dem Trottinett. Darf man dem überhaupt Trottinett sagen? Oder ist das ein falscher Bezug?
Nein, man kann dem schon Trottinett sagen. Und ich habe auch nie behauptet, ich hätte das Trottinett erfunden. Was wir vielleicht einen anderen Namen haben, der dann wirklich eine Sachbezeichnung geworden ist, ist Kickboard. Oder?
Aber das Kickboard ist ja nicht das Trottinett, oder?
Nein, es ist eben nicht.
Aber das wird mit zwei Händen.
Aber es wird in den Medien natürlich trotzdem wird das natürlich zusammengeführt. Das sind die fahrzeugähnlichen Geräte mit kleinen Inline-Skate-Rädern. Das wird als Überbegriff, vor allem in Deutschland, wird das als Kickboard bezeichnet.
Also müssen wir schnell definieren. Also für mich ist das Trottinett das, wo ich mit beiden Händen dran bin und dann gebe ich an, mit einem Fuß bin ich drauf, mit dem anderen gebe ich angeben. Und das Kickboard, das hat so einen Knubbel oben und da bin ich nur mit einer Hand drauf.
Das ist richtig und hat vorne zwei Räder und wird gesteuert über Gewichtsverlagerung.
Genau. Und zum Trottinett fahren, das Klassische, das kann ich machen, wenn ich auch ein Bewegungsjumpel bin. Aber das Kickboard, da muss ich schon gerade etwas beherrschen, oder? Dass es mich nicht auf die Nase stellt.
Das Kickboard ist ein bisschen anspruchsvoller, aber man hat es relativ schnell. Und es war gerade sehr gut bei den kleinen Kindern, weil sie haben natürlich ihre ganze Balance können besser trainieren können als mit einem normalen Trotti mit einer Lenkstange.
Und haben gerade Pflasterchen mitgeliefert in dem Fall für die kleinen Kinder, oder?
Und es ist eigentlich nicht so viel passiert bei den kleinen Kindern. Eher bei den Erwachsenen, die dann vielleicht schon ein bisschen klamsi sind im Alter 50 plus.
Ja, genau. So kommen wir eben auch vor. Genau. Deine Idee, die du hast, das Trottinett oder das Kickboard zu konstruieren, ist das in dir innen geschlummert? Also hast du eigentlich gesagt, ich will Unternehmer werden? Und es hätte auch eine Herdöpfelpflanze sein oder irgendetwas, aber jetzt ist es halt per Zufall das Trottinett geworden. Hast du dir als Junge schon gesagt, ich will selbstständiger Unternehmer sein und ich will eigentlich nicht Lohnempfänger sein im klassischen Sinn?
Also das habe ich relativ früh gemerkt, dass ich nicht einfach möchte angestellt sein möchte, wo mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Ich habe zwar mal eine Lehre gemacht, dort beim Bankverein, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und glaube, dort habe ich gewusst, nein, das darf es nicht sein, dass ich so muss in einer Firma arbeiten muss, wo mir jemand sagt, was ich jeden Tag machen muss.
Und, was hast du eine Lehre gemacht? Das KV?
Oder? Ich habe das KV gemacht, ja.
Genau. Aber es hat ein bisschen etwas geholfen, später wahrscheinlich, dass du gewusst hast, was 1 und 1, 2 gibt und so.
Ja, ich habe dann sogar nachher noch die HWV gemacht und dort hat man noch ein bisschen mehr gelernt. Da hat man auch noch ein bisschen Marketing gelernt und ich habe die richtige Marketing auch vertieft. Und das hat sicher auch geholfen, ein Produkt auf den Markt zu bringen, weil es doch ein viel, viel Marketing.
Gehen wir zurück zum Trottinett jetzt, oder? Also wenn wir ganz schnell zusammenfassen, du hast zuerst das zusammenlegbare Trottinett konstruiert, aber hast keinen Erfolg damit. Und nachher ist das Kickboard gekommen und mit dem hast du nachher den Erfolg gehabt. Und das Kickboard ist später abgelöst worden wieder. Der Erfolg von dem ist eigentlich weg und dann ist dann richtig der Hype vom Trottinett gekommen. Ist das richtig etwas so zusammengefasst?
Ja, das ist genau richtig. Ich habe zuerst im Prinzip so einen kleinen Film gemacht und dann habe ich der Firma Smart gezeigt für die letzte Meile mit dem Auto. Da kam gerade das Auto auf den Markt gekommen. Der Smart und der Slogan war Future of Mobility. Reduced to the max und ich fand, ja, das ist genau das, was mein Trottinett ist. Und dann entsprechend dann ein Video gemacht, das denen gezeigt, die haben das gut gefunden und haben das wollen machen. Dann wollte ich ihnen mein Patent verkaufen und haben gesagt, nein, das muss ich selber produzieren. Und habe dann einen gesucht, habe dann jemanden gefunden in Taiwan, wo das hat für mich produzieren wollte. Und leider ist dann der Elchtest gekommen und das Auto ist dann verzögert worden und sind viele
Leute... Also ehrlich, Leute, sagen, da ist es darum gegangen, dass man so Slalom fahren muss.
Ja.
Und dann ist dummerweise das Auto umgekippt, oder?
Genau, das Auto ist umgekippt und hat dann wirklich das ganze Projekt ist zurückgestellt worden. Und viele Leute sind dann auch, haben die Firma müssen verlassen und auch meine Ansprechpartner sind dann nicht mehr da gewesen. Also mehr oder weniger ist das Projekt dann im Sand verlaufen.
Hast du den Vater Hayek noch kennt?
Nein, das war nicht so gewesen. Also ich habe ihn nicht gekannt, nein.
Also du hast mit anderen Leuten verhandelt.
Ja.
Aber zu dieser Zeit war der Vater Hayek noch an Bord.
Er war an Bord, klar. Er hat ja nachher dann auch das Projekt Smart an VW verkauft. Und,
Mercedes,
Entschuldigung.
Ja.
Und hat auch entsprechend dann früher können abcashen, oder? Das hat er nicht so schlecht gemacht.
Hat er wirklich etwas bekommen dafür?
Oh, ja, nein, das hat er wirklich gut gemacht. Weil nachher hat man noch Milliarden investiert in das Projekt. Und ich kenne jetzt da die weiteren Zahlen nicht, aber er hat sicher im richtigen Zeitpunkt noch abcashen.
Also wie muss ich mir jetzt das vorstellen? Also du bist nach Taiwan gegangen und hast eigentlich gesagt, dein Produzent, ich habe Smart auf meiner Seite, oder? Die lassen so und so viele Tausend raus. Jeder hat ein Trottinett von mir in Zukunft an Bord, damit er noch in der Stadt innen noch final an Ort hergehen kann. Und der Taiwanese hat sich die Hand gegeben und hat gesagt, das ist cool, ich habe x-tausend von diesen Dingen hergestellt und das hat nachher nicht stattgefunden.
Ja, es ist so, also ich habe zuerst natürlich, weil ich bin Mr. Nobody, wenn ich auf Taiwan gehe, habe ich verlangt einen Brief von Smart, wo da übrigens auch das Logo von Mercedes drauf war, und gesagt, ich hätte gerne...
Also zu dem Zeitpunkt ist schon Mercedes?
Ist bereits drin gewesen, genau.
Ah, das war, wo du schon verkauft hast?
Nein, also er war einfach daran beteiligt gewesen, und nachher hat er dann seinen Anteil hat er dann komplett verkauft und dort hat er abgehastet. Also es war halt so, dass ich dann nachher den Brief bekommen habe, wo sie gesagt haben, sie wollen das integrieren, ihr Auto. Und dann bin ich natürlich in Taiwan bin ich jemand gewesen und dachte, Mercedes und Smart, das ist ein Swatch dahinter. Und dann ist man jemand, oder? Und ich habe nur ein One-Way-Ticket gelöst, weil ich wollte schauen, dass ich irgendeinen von diesen Herstellern finde in Taiwan. Und trotzdem sind alle Velokomponentenhersteller in Taiwan gewesen. Und ja, da habe ich dann den ersten gefunden und der hat das gut gemacht. Und eben nachher, wo es dann halt dann Bach ab ist, habe ich das auch müssen sagen. Und dann haben wir halt das angefangen mit dem Kickboard. Und dort haben wir einen Vertrag gehabt mit K2.
Also jetzt bist du viel zu schnell gumpet. Also du hast ja zum Zeitpunkt, was Dutch hat, noch nicht das Kickboard gedacht, oder? Also du hast das Trottinett produzieren wollen, das Trottinett wäre in jeden Smart reinkommen. Und das hat nachher nicht stattgefunden und dann musst du die Vollbremsung machen.
Ja, aber das habe ich schon parallel, hat man dann weitergeschaut, Innovation, was könnte man noch weitermachen. Und wir sind relativ weit gewesen mit dem Kickboard und hat darum bei der Entschuldigung, wenn ich gesagt habe, wir könnten jetzt das Trottinett, das Zweirädrige, nicht machen, weil Smart ist jetzt verzögert worden und so weiter, hat man dann nachher das andere halt einfach vorgezogen. Und hat sich dann konzentriert auf das Kickboard, weil man hat dahinter wieder eine Marke gehabt, eine grosse amerikanische Marke, K2.
Aber so einfach ist ja das nicht gegangen, oder? Nein, das ist nicht so, dass K2 mit 10 Leuten in die Schweiz geflogen ist und wie im U-Boot umeinander getanzt ist und gesagt hat, wir wollen unbedingt dein Kickboard haben. Oder? Das war ja nicht so.
Nein, es war nicht so. Ich kann das schon noch ein bisschen ausholen. Also ich bin dann müssen auf Amerika gehen, in den Hauptsitz, und musste die Idee dort vorstellen. Und ich weiss noch genau, das war in Vashon Island gewesen, und dann hat es so drei Typen gehabt, so Skateboarder und Ingenieure. Und die haben dann das Produkt angeschaut und haben gefunden, also nicht einmal ein totes Kind möchte gesehen werden auf so einem Produkt. Das ist die schlimmste Beleidigung. Not even a dead kid wants to be seen on a product like this. Und wenn ich also am Boden zerstört, bin ich dann wieder zurückgekommen von Amerika.
Was hast du denn in dieser Sitzung gesagt? Hast du den Stinkefinger gezeigt, oder was?
Nein, ich kann...
Ihr seid die grössten Trottel von dieser Welt? Oder?
Nein, also ganz ehrlich gesagt, ich bin raus und bin in den nächsten Laden und ein Päckchen Zigaretten gekauft und wieder anverrauchen.
Ich bin am Boden zerstört.
Nein.
Hast du wieder aufgehört?
Nein, wieder aufgehört, ja.
Also wenn es schlecht geht, rauchst
du? Ja, das ist doch. Das war für mich so eine riesen Enttäuschung gewesen. Dass ich einfach, ist mir alles gleich gewesen und dann habe ich halt wieder, bin ich zurückgekehrt auf das Muster rauchen. Aber es
passiert mir glaube noch viel mit so grossen Konzernen, oder? Dass irgendeiner sagt, weißt du was, das wäre doch cool, das passt eigentlich zu uns. Und dann geht es zu einem obergestopften Manager, der irgendwie Blabla machen und sich überhaupt nicht beschäftigen mit dem Produkt und so weiter. Sondern einfach sagen, ja, das ist A, Arbeit für uns, B, was will er überhaupt, und C, Trottinett ist sowieso Mist, oder? Also, ohne zuzulassen, kann ich mir richtig vorstellen. Oder?
Ja, es ist auch noch ein das Phänomen «not invented here». Also wenn es nicht erfunden worden ist bei den Amerikanern, dann ist es, kann es ja nicht gut sein. Oder? Also das ist auch noch ein Phänomen gewesen. Vielfach bin ich dann zurückgegangen, habe das rapportiert am Chef von Europa, also K2 Europa. Und er hat natürlich gesagt, typisch Amerika, «not invented here». Und hat mir dann gesagt, ja, aber ich gebe dir gleich eine Chance, du kannst an der grössten Sportmesse in München, die heisst ISPO, kannst du dort 3 Laufmeter haben an meinem grossen Stand und kannst das dort vorstellen.
Und dann, das hat er einfach zur Verfügung gestellt?
Das hat er mir gratis zur Verfügung gestellt.
Weil er gesagt hat, ich muss irgendwie etwas wieder gut machen. Meine amerikanischen Kollegen sind so ab der Schule gesehen.
Er hat dann das, also er hat ja daran geglaubt, an die Idee, und hat gefunden, es wäre schade, man würde es jetzt einfach nicht machen. Und das muss ich wirklich sagen, dann hat er also die 3 Meter gegeben, hat aber gesagt, du musst mir 50 Geräte musst du mir liefern, auf deine Kosten. Und dann frage ich, ja, warum 50 Geräte? Er sagt, ja, weißt, ich tue dann die vorne herstellen beim Stand und jeder Journalist kann es eins auslehnen, damit er an der Messe herumfahren kann. Und ich bin dann mit meinem Schwiegervater auf China, wir haben dann in China produziert gegangen, haben die produziert, die sind dann mit Luftfracht reingekommen und es war eigentlich das Messe-Highlight 1999. Und wir haben,
also so wie, manchmal sind ja Taschen oder so, wo du plötzlich an einer Messe siehst, alle mit den gleichen Taschen umeinander laufen. Und da kann ich mir vorstellen, sind alle plötzlich mit diesen Micros umeinander gefahren.
Genau, oder? Alle mit diesen Kickboards und es war einfach ein riesen Erfolg gewesen. Und am Ende des Tages sind dann von diesen 50 sind dann noch 40 zurückgekommen. da haben wir gewusst, aha, okay, da haben wir nicht daran gedacht, dass dann vielleicht die einen Journalisten das ein bisschen anders anschauen, dass sie das gar
nicht
das
als Geschenk angeschaut.
Genau.
Haben Sie da wenigstens darüber geschrieben?
Es ist wirklich viel darüber geschrieben worden. Es war das Highlight gewesen, dort mal an dieser Sportmesse. Und das ist natürlich gut gewesen. Und dann ist der Amerikaner gekommen, also K2 Amerika. Ich sagte, wir würden es auch gerne machen für Amerika. Und dann haben wir es auch in Amerika gemacht. Und dann haben wir
also sind das wieder die gleichen gewesen, die vorher Nein gesagt haben? Oder sind das andere gewesen?
Nein, das sind nachher wieder die gleichen gewesen, weil die haben natürlich die Presse gelesen. Und die haben noch nie so eine unglaubliche Presse gehabt für ein neues Produkt, wie es dort bei dem Kickboard war.
Also du hast die richtig müssen zwingen eigentlich, oder? K2?
Ja, man musste es zum Glück zwingen. Und ja. Es hat sich dann gelohnt. Und dann ist es natürlich nachher darum gegangen, wo sie bestellen wollten, habe ich gesagt, ja, also ich bin eine kleine Firma, ich kann nicht euch das vorausliefern und mit langen Zahlungszielen. Und habe dann da auch eine gute Lösung gehabt, dass mein Hersteller hat mir 60 Tage Zahlungsziel gegeben und sie haben dann nach 10 Tagen gezahlt. Das heisst, ich habe dann den Wachstum, den ich hatte, habe ich finanzieren ohne Bank, weil ich hätte sowieso kein Geld bekommen von einer Bank, weil das ist natürlich etwas, das nicht auf dem Radar ist, so ein Kickboard. Und da bin ich froh, dass ich das so machen konnte.
Bist du damals an deine finanziellen Grenzen immer gegangen, permanent?
Also da muss ich sagen, bin ich schon ziemlich an Grenzen gegangen mit dem Kickboard, das angefangen hat. Aber nachher haben wir so viel verkauft, dass ich dann eine richtige volle Kriegskasse hatte.
Ja, das ist klar, der Bill Gates hat auch mal viel Geld gehabt plötzlich, oder? Aber ist es bei dir so gewesen, dass du vielleicht sogar nicht mal recht gewusst hast, Wohnung zahlen, Ende Monat, geht das nicht?
Das nein, das, so wie nein, das bin ich nicht. Ich habe immer genügend auf der Seite gehabt. Ich habe immer viel gespart. Ich habe dort, als ich angefangen habe zu arbeiten, immer gesagt, ich würde gerne ein Jahressalär können sparen, dass wenn ich einmal eine Stelle verliere, dass ich dann auch genügend auf der Seite
habe. Ja, aber so als KVler jetzt im Bankverein verdient man nicht so wahnsinnig viel, dass man so viel auf die Seite kann.
Ja, man muss auch nicht in einer grossen Wohnung leben. Also ich habe wieder ein Auto gehabt, noch eine grosse Wohnung. Von dort kann man dann schon etwas
verzichten. Und noch keine Familie? Oder?
Nein, noch keine Familie.
Also bist du noch völlig frei gewesen. Also.
Ja.
Genau. Also, und zuletzt, das habe ich gelesen, sind 80'000 so Kickboards produziert worden pro Tag. He? Also nicht pro Woche oder pro Monat oder pro Jahr, sondern pro Tag. Und das geht in Millionen, geht das wie viele Millionen nachher?
Ein ja, ich habe es nicht so ausgerechnet. Aber ich muss es so sehen, das war jetzt aber mit dem Trottin nicht zusammen. Oder? Weil das Trottin haben wir natürlich wesentlich mehr verkauft als Kickboard.
Ah, das ist...
Oder, das noch schnell Faktor 1:10.
Wo ist der K2 nachher nicht mehr dabei gewesen?
Ja, ich habe nachher K2 das auch noch offeriert, dass, ob sie das Trottin machen wollen. Dann haben sie gesagt, das sei zu wenig cool, das wollen sie nicht machen.
Also machen sie den gleichen Felder noch einmal?
Dann haben sie wieder Nein gesagt. Und dann habe ich gefunden, aber jetzt das Mal mache ich es allein, ich kann ja ein bisschen Geld verdienen, dann gehe ich auf eigenes Risiko. Und habe dann also so weltweit vertrieben. Und eben am Schluss haben wir also dort in der Spitzenzeit haben wir 80'000 pro Tag. Und in China ist 7 days per week ist das produziert worden. Und vom Volumen her sind das 20 40-Fuß Container pro Tag. Also das sind die grossen, langen Container.
Also du hast gerade ein Schiff gefüllt damit. Also ich habe das hier in einem Interview mal gelesen, dass sie gesehen nach einem Jahr über 30 Millionen von diesen Dingern.
Ja.
Ist viel, oder?
Ja, ist viel. Hä? Ja, ist richtig also, viel. Und dann kommen noch die dazu, die nicht bei mir noch abgerechnet haben für eine Lizenz, sondern die uns einfach kopiert hat. Und da hat es alleine etwa 300 Fabriken in China, die das nachgebaut haben.
Genau, das war dann das nächste Problem, gewesen, oder? Wo du bekommen hast. Ist das Kickboard auch schon kopiert worden oder ist das erst mit dem Trottin nicht passiert?
Nein, ist beides. Fast gleichzeitig kopiert worden. Es geht so schnell. Oder? Man muss sich vorstellen, wenn so eine neue Messe ist und Produkte werden vorgestellt, dann sind innerhalb von weniger als 24 Stunden kommen die Fotos auf, die eigentlich zeigen, was man könnte neu machen in China und dann wird die Maschinerie losgetreten. Heute im Internet geht es wirklich, also am nächsten Tag hat man schon unsere Produkte, die offeriert werden, mit einem Preis. Einfach prima Handgelenk.
Also jetzt kann ich ein Foto nehmen und sage ich, ChatGPT, mach mir einen Bauplan daraus, oder? Mach mal das Blub.
Und gut, so weit sind wir dort zumal noch nicht, aber es ist gleich schon wahnsinnig schnell gegangen, bis die Informationen dann nachher dort waren.
Der Hype von dieser Geschichte war so um 2000 herum, oder?
Ja.
Jetzt vom Kickboard primär. Und jeder Banker hatte ein Kickboard gehabt. Und was plötzlich nicht mehr so viele Banker gebraucht hat, als die erste Krise kam, dort Dotcom-Blase verjagt hat und so weiter, hat es auch die fast verjagt, oder?
Ja, es war einfach der Markt ist übersättigt. Man muss sich vorstellen, wenn 300 Fabriken einfach produzieren wie wild etwas, wo die Nachfrage einfach nicht so weiter wächst, dann geht das irgendwann zusammen. Also am Schluss hat man können ein Kriegsbord kaufen oder das Trotti kaufen für 5 Franken. Weil das war aus der Kursmasse von diesen Firmen, die es dann nachher gelupft hat. Und wir haben wirklich sehr gut verdient und wir haben das auf Zeit getan. Ich habe mir eigentlich keinen Porsche gekauft. Das ist irgendetwas Verrücktes, was manchmal die einen machen, wenn sie ein bisschen viel Geld verdient haben. Und ich habe einfach weiterhin investiert in Innovation.
Wer hat das Recht nachher für dich verteidigt? Also wenn jetzt du sagst, 300 haben kopiert. Hast du irgendwelche Anwälte gegeben, die diesen 300 auf die Fersen sind gegangen?
Nein, das ist keine Chance, das zu machen. Zuerst mal muss man sehen, dass es Trotti selber hat schon gegeben hat. Es sind einzelne Elemente, die man vielleicht patentieren kann. Zum Beispiel ein Faltmechanismus oder eine Bremse. Und da haben wir schon, bei 2, 3 sind wir vorgegangen. Aber das ist also im Moment, wenn man dann vielleicht gewinnt, dann ist die Firma einfach nicht mehr existent in China. Also das hat eigentlich von dem her nichts gebracht.
Also du bist das lebendige Beispiel, wenn man eine Innovation bringt, dann kann man einfach nicht aufhören mit der Innovation. Man muss immer weitermachen, damit man immer weiter vorne ist als Kopie.
Ja, das ist so. Das muss man machen, unbedingt. Das ist die beste Investition ist in die Innovation oder in die Marke selber.
Also, wir hatten Trottinett, kleine Flammen. Nachher haben wir das Kickboard auf grossen Flammen. Also zusammen nachher bis zu 80'000 pro Tag. Und nachher ist das Trottinett hat Faktor 10 ausgemacht von dem, was Kickboard ausgemacht hat. Dann war plötzlich das Trottinett eben wichtig gewesen.
Ja, das Trottinett ist am Schluss ist wirklich, wie gesagt, das war 90% vom Umsatz gewesen. Und wir haben das überall verkauft und haben aber auch unserem Lieferanten, der das hergestellt hat, haben wir gesagt, er könne das unter einer Zweitmarke auch vertreiben, hat das unter dem Namen Razer vertrieben und ich hätte eine Kommission bekommen, weil wir am Schluss noch ein bisschen streiten um die Kommission. 5 Jahre, bis ich dann vom Bundesgericht Recht bekommen habe und zumindest habe ich dann meine offenen Rechnungen nicht müssen zahlen.
Sind deine Verträge einfach ein bisschen schlecht gewesen?
Ja,
bist du einer gewesen, der Handschlag gemacht hat?
Ja, ich bin ein Handschlagtyp.
Und dann hast du dem vertraut nebendran und genau. der hat gefunden, das ist ja cool, oder? Das gibt nicht mal ein Papier. Oder?
Ja, habe ich zweimal gemacht, so einen Handschlagvertrag und beides Mal hat es mir nachher einen Haufen Anwaltskosten gekostet. Es wäre besser gewesen, ich hätte am Anfang einen guten Vertrag gehabt. Wobei, ich muss schon sagen, also in China ein guter Vertrag ist, sagt man, manchmal ist das Papier nicht wert. Man muss ihn dann auch noch durchsetzen. Aber ich habe jetzt zum Glück meinen Sohn, den Oliver, der da ganz erpicht darauf ist, dass alles mit Verträgen abgesichert wird.
Was denkst du heute über die Chinesen? Also die haben die übers Ohr gehauen. Die Racers sind in Amerika verkauft worden, wahrscheinlich in riesigen Stückzahlen. Und du hast nie einen Rappen gesehen von dem.
Ja doch, ich habe nachher schon etwas gesehen, weil ich dann meine Rechnungen nicht zahlen musste. Ich habe doch ein paar Millionen offene Rechnungen gehabt.
Das schon? Aber steht das in einem Verhältnis zu dem, was sie dich betrogen haben?
Nein, ich würde sagen, ich habe vielleicht geschätzt etwa 20% bekommen von dem, was sie mir hätten müssen zahlen
mit. Also 80% haben sie gesagt, oder?
Ja, ja. Genau. Aber eben, ich muss auch so sagen, er hat die ganze Produktion rauffahren. Also am Schluss waren das 3 Fabriken, die produziert haben, 7 Tage in der Woche.
Ja, man gelesen, es sind 15'000 Leute geworden daraus.
Ja, genau. Ursprünglich hat er 500 Leute gehabt und ist dann auf 15'000 Leute raufgefahren.
Und heute ist er wieder bei 500.
Und heute ist er, ich weiß nicht, ich habe keinen Kontakt mit ihm. Er ist übrigens der Geschäftsführer ist gestorben. Und ich habe keine, aber ich würde sagen, die sind heute wahrscheinlich in der Grössenordnung von so 2'000 Leute.
Produzieren die immer noch
Trotti? Die machen noch die Trotti, die Miet-Trotti, die man sieht. Oder die,
das sind E-Scooter,
genau. Das ist das, was er noch mal einen grossen Hype gemacht hat, also die Firma.
Du bist in das auch noch eingestiegen,
glaube ich? Nein, das haben wir nie gemacht, weil das ist nicht unsere Vision. Wir finden, jeder sollte sein Trotti selber besitzen. Und wir finden es nicht so gut, dass die Trotti überall in der Stadt anstehen.
Aber in E-Scooter bist du eingestiegen? Also Technologie schon, oder?
E-Scooter schon, aber wir haben dort vor allem immer mit Co-Branding gemacht. Wir haben das mit BMW, mit Mercedes, mit Mazda, mit Peugeot. Und sind eigentlich ein ganz kleiner Fisch auf dem Markt, aber ja, das machen wir nach wie vor.
Machen Sie das heute noch? Ist es überhaupt noch, verdient man überhaupt noch etwas mit dem Zeug?
Man verdient an den Elektroscootern nicht so viel, weil man muss immer rechnen, 2 Jahre Garantie, da gibt es einen Haufen Garantieleistungen, die man muss machen muss. Wir machen es noch, aber es ist nicht das super Geschäft.
Ist für dich überhaupt noch ein Geschäft? Weißt du, Trottinett,
Kickboard und so weiter? Ja.
Es ist, immer noch?
Ja, darum kann ich ja das andere Projekt finanzieren.
Also finanzierst du, jetzt gehen wir rüber zum Microlino oder Microlino, wie heisst das Ding?
Ja, Microlino.
Microlino. Ja. Also weißt du, als ich das erste Mal gehört habe ich an Microlino gedacht, oder? Das ist doch der Migros bei der Tankstelle, oder
nicht? Ja, einfach ein G, oder? Aber ich mache es wieder mit C, oder?
Ja, ist mir schon klar, oder?
Weil unsere Firma heisst ja Micro, oder?
Jetzt habe ich eigentlich das, jetzt macht Migros wieder etwas anderes, oder? Genau, Microlino. Gefällt dir der Name?
Ich finde ihn super, ja. Weil es ist eine Anlehnung an unsere Firma Micro. Und Lino ist das Kleine von Topolino und hat ein bisschen Italian Touch, weil wir produzieren ja in einer eigenen Fabrik in Italien.
Genau, also irgendwann ist der Sprung gekommen tatsächlich. Also, das ist jetzt etwas, was ich nicht gewusst habe oder gar nicht gelesen habe. Du finanzierst heute eigentlich die ganze Entwicklung von diesem Fahrzeug, die ja wahrscheinlich eine teure Geschichte ist. Man weiss ja, Autobauer, die haben ja früher gesagt, kostet irgendwie 3-4-5 Milliarden, ein neues Auto auf den Markt zu bringen. Das bei dir ist vielleicht nicht ganz so viel. Aber das heisst, du kannst mit den Erträgen von den Trottis kannst du heute den Aufbau von Microlino finanzieren.
Ja, das habe ich gemacht seit 2016. Dass ich das mit dem Gewinn, den ich bei dem Trottinet-Geschäft gemacht habe, habe ich reinvestiert in das Autoprojekt. Das ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich hatte einen Plausch dran und ich habe natürlich mit dem auch meine zwei Söhne relativ sehr früh in die Firma gebracht, weil das ist dann auch ihr Projekt geworden, der Oliver und der Merlin. Oliver ist 30, der Merlin ist 29, die leiten das Projekt und haben mega Spass gehabt in letzter Zeit und haben einen Haufen gelernt. Und ja, wir sind erst am Anfang von einer längeren Reise, weil so ein neues Fahrzeugkonzept, das Fahrzeug, das lässt sich nicht so schnell einfach verkaufen, wie man das vielleicht mit dem Trottinet gehabt
hat. Mit Micro hast du ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Das hat man können zusammenlegen, das hat man können mitnehmen ins Büro und unter einem Pult verstecken und wieder rausnehmen und so weiter. Jetzt mit dem E-Mobil hast du vielleicht ein visuelles Alleinstellungsmerkmal, aber es gibt hunderte von E-Mobils und es gibt auch ganz viele, die sich um den tiefsten, untersten Markt kämpfen. Wieso glaubst du, dass du jemals einen Erfolg haben wirst mit dem Microlino?
Also ich muss vielleicht noch schnell korrigieren, wenn ich das darf. Es gibt nicht viele, die kleine Elektroautos machen. Was vor allem gemacht wird, sind SUV, die man elektrifizieren. Oder grosse Limousinen, die man elektrifizieren. Und die haben alle riesige Batterien drin, sind also fahrende Batterien. Und wir machen genau das Gegenteil. Also wir machen eine kleine Batterie mit einem kleinen, leichten Auto, das genau für die kurze Strecke eigentlich geeignet ist. Und dort hat es nicht so viele Mitbewerber in diesem Bereich.
Also ich habe selber einen Renault Twingo Elektro. Der kostet im Grauimport etwa 19'000 Franken. Also wenn du in der Schweiz normal kaufst, dann kostet er ein bisschen mehr. Und über Grauimport von Rot St. Gallen, oder wie die heissen, etwa 19'000 Franken. Und das ist auch der Preis, den ich zahle für die Microlino, für einen Grösser, der 90 Stundenkilometer fährt. Der Renault Twingo fährt 120, hat 4 Plätze, ist ein vollständiges Auto. Und wenn ich jetzt rein, weißt du, nicht mit dem Herz, würde ich sagen, dieses Auto
ist gut. Ist ich würde cool, dich gar nicht oder? Ausreden lassen. Ich würde sagen, das ist natürlich querfinanziert. Über Diesel, über Benziner, Verbrenner.
Aber es ist im Endkonsument eigentlich wurscht,
oder? Und sie kommen ja noch die CO2-Anrechnung über, die wir nicht überkommen. Und das macht ihn eigentlich noch mal günstiger.
Aber ich sage das ist am Konsument ist das Schnuppewurst. Er sagt einfach, wie gross muss ich das Portemonnaie aufmachen für das Fahrzeug, das nachher bei mir steht. Oder? Und das ist dein Problem, ob du CO2-Kompensation bekommst. Und es ist dein Problem, bla bla bla. Oder? Also noch einmal ist die Frage, du hast das auch mal in einem Interview gesagt, jawohl, wir wollen eigentlich mit grösseren Stückzahlen die Preise oben runterbringen. Oder? Wann ist das so weit, dass du wirklich einen Preisvorteil hast, gegenüber, sagen wir jetzt mal, Renault Twingo oder so?
Also ich muss zuerst mal sagen, also Renault Twingo macht natürlich eine ganz andere Rechnung, weil die können natürlich, wie gesagt, schon die Quersubventionierung machen und sie haben von den Lieferanten natürlich unglaubliche Preise, weil sie schon grosse Stückzahlen von irgendwelchen Schrauben und weiss nicht, was alles bezieht. Wir sind ein absoluter Newcomer. Wir müssen einen Zusatzpreis zahlen für alle Komponenten und das macht schon mal teuer. Dann haben wir natürlich am Anfang, wenn man selber eine Fabrik neu anfängt, hat man niemals die Stückzahlen, die man gerade kann haben. Also darum ist unser Auto ist eigentlich im Moment noch ein Sammlerobjekt. Wenn man so eins hat, dann unterscheidet man sich von denen, die einfach einen günstigen Twingo fahren oder so. Und es ist auch nicht, es braucht auch keine 4 Plätze, sondern es ist wirklich für den, der ein grosses Auto hat Und das aber möchtest du nicht für die kleinen Fahrten brauchen, sondern mit dem Mercolino. Und den Mercolino kann ich quer parkieren, das kannst du mit dem Renault Twingo nicht. Und du hast so viel Sympathie mit dem Auto, wo also der Preis lang wettmacht.
Also das muss ich dir nicht los zugestehen. Also wenn so ein Mercolino kommt, der Herkel zu fahren, dann schauen die Leute um. Männer, Frauen, Kinder, ganz egal. Sogar der Pfiffi, der Gassi geht, muss noch schauen, wie der Mercolino aussieht. Wie sind ihr eigentlich auf die Idee gekommen, eine Türe vorne zu machen? Das hat ja damals hat ja BMW nach dem Weltkrieg dank diesem Fahrzeug überlebt. Die haben sie auch vorne eingestiegen und ausgestiegen. Eigentlich ist das eine Kopie von dem BMW damals, oder?
Also zuerst muss ich mal sagen, das war nicht BMW, die die Idee gebracht hat, sondern es ist Iso Rivolta aus Italien.
Aber BMW ist eingestiegen dort.
Und BMW hat die Lizenz gelöst für das, oder? Und hat dann das. Also das ist eigentlich eine italienische Idee und da bin ich froh, dass wir wieder in Italien produzieren, was eigentlich schön ist. Und es ist einfach die Bubble Cars aus den 50er Jahren. Haben gesagt, wenn man ein kleines Auto macht, dann muss es auch anders aussehen. Man kann nicht einfach ein Auto nehmen und das einfach klein machen und dann ist es eben so ein L7E. Das fährt man übrigens mit einer TÜV-Nummer, für die es nicht wissen. Man kann übrigens auch, wenn man einen TÜV hat, mit einer Wechselnummer mit einem Mercolino fahren. Das ist gerade bei schlechtem Wetter ist das noch ideal. Also die Idee war, wirklich ein Kleinstmobil zu machen. Und das muss einfach anders und witzig aussehen. Und dann bei unserer Recherche, die wir hatten, haben wir unter anderem auch den Messerschmitt angeschaut. Dort sitzen wir nebeneinander. Das ist mehr so ein bisschen wie ein Flugzeug-Cockpit. Und wir haben gefunden, hintereinander.
Bei euch sitzt man nebeneinander.
Und bei uns nebeneinander. Und das nebeneinander sitzen ist ja gerade das, was eigentlich wichtig ist oder was lässig ist. Das hat der Renault Twizy hat auch so ein Fahrzeug gemacht. Und dort sitzt man hintereinander. Und das ist einfach nicht so cool.
Aber das war nicht mal dicht, jetzt hat es noch reingeregt.
Die haben dann ohne Fenster gemacht, weil sie keine Heizung haben wollen. Ja.
Das hat viel
Energie gebraucht. Wir haben eine Heizung dafür und wir sitzen nebeneinander. Und das war die Idee, einfach auch mit dem Querparkieren vorne aussteigen. Und man hat einfach viel anders sein. Und es hat uns recht gegeben, dass wir sehr viel mediale Aufmerksamkeit hatten. Und wir haben auch sehr gute Berichte, dass es eigentlich das ideale Fahrzeug ist für die kurze Strecke.
Also das ist ganz sicher. Die sind eines der leichtesten Fahrzeuge überhaupt in diesem E-Bereich.
Ja.
Und das macht ja wirklich keinen Sinn, einfach Kilo umzuschleppen.
Das ist richtig. Also man muss eine kleine Batterie haben. Und das Zweite ist, wir brauchen auch keine teure Ladestation. Man kann es mit einem normalen Stecker, wo man das Handy aufladen, 220 Volt kann man es aufladen. Und wenn die Batterie ganz leer ist, was ein seltener Fall ist, geht es 4 Stunden. Dann ist sie wieder geladen. Wir haben 3 Batteriegrößen: 90 km, 160 und 230. Und bei normalen Temperaturen.
In Kilowattstunden, wie sich die unterscheiden?
14 kW, 10 kW und 7 kW.
Also der Geist hat 14 Kilowatt.
Ja, 40 Kilowatt, ja, im Vergleich zu einem grossen Elektro.
Also der Twingo hat 22 Kilowatt drin, einfach um das nochmal zu vergleichen. Ich bringe jetzt einfach auch, weil ich ein bisschen Erfahrung habe mit diesem Fahrzeug. Ja. Weil ich halt dieses Fahrzeug zu dem Moment halt noch nicht kennt. Wer weiss, sonst würde ich wahrscheinlich im Mercolino umeinander fahren. Ich habe noch etwas zum Einsteigen und Aussteigen vorne. Ist eine Frage. Also ich parkiere jetzt quer in einen Parkplatz und dann hat es dummerweise eine grosse Laterne vorne dran. Kann ich auch nicht aussteigen?
Ja, dann hast du falsch parkiert. Oder du kannst auch an der Mauer parkieren und nachher kannst du nicht aussteigen, seitlich bei deinem Auto.
Ja, dann musst du rausschnucken.
Du musst halt schon schauen, wie du parkierst. Ja.
Eigentlich hast du recht, das habe ich mir nicht überlegt. Ja. Kommt das Steuerrad auch mit?
Also nein, unser Steuerrad kommt nicht mit, weil wir haben, das ist von der Sicherheit, ist besser, wenn das Steuerrad stabil ist. Du kannst dich beim Aussteigen kannst dich am Steuerrad heben. Es ist ein bisschen sportlicher zu mir und aussteigen. Es ist halt, von dort her gibt es vielleicht solche, die da damit Mühe haben, aber wenn man mal draussen hat, wie es geht, ist das eigentlich...
Was macht denn der Wim? Also der Wim kommt ab nächstes Jahr, überkommt der AHV über. Und kann er dann noch ein- und aussteigen bei seinem eigenen Mercolino?
Ja, also wir haben auch Kunden, die sind 80, steigen noch ein- und aus. Und ich fühle mich noch recht fit. Also ich werde sicher noch sehr lange können ein- und aussteigen. Aber ich muss auch sagen, wir sind natürlich, apropos Innovation, sind wir auch dran, das weiterzuentwickeln. Und wir sind dran an einem neuen Modell, das dann eine Seitentür hat und wo dann... vielleicht in einem Land hergestellt wird, wo es nicht so viele Hürden hat wie in Italien.
Also Vietnam oder irgendwie so? Oder
irgendein was? Land, ja. Also einfach nicht Europa.
Nicht Europa, geht nicht.
Ja.
Genau. Das Fahrzeug ist wie manchmal schon verkauft worden?
Wir haben jetzt, bis jetzt haben wir 3.920 Fahrzeuge produziert und haben alle verkauft, mit Ausnahme von 50.
Aber haben Sie schon mal einen Franken verdient? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nein,
im Prinzip, die Konzernrechnung WIM ist rot.
Ja gut, man muss nicht immer alles nur mit Franken bewerten, oder? Also ich hatte natürlich einen riesen Return on Investment. Also die Jahre, wo ich mit meinen Söhnen verbracht habe und die spannenden Projekte, das muss man auch mal irgendwie bewerten, vielleicht nicht mit Geld, aber das ist mir sehr viel wert gewesen. Das sind also ganz spannende Jahre in meinem Leben gewesen, wo ich das machen konnte. Weiter ist natürlich unser Markenwert weltweit ist natürlich massiv gestiegen, weil wir natürlich so viel PR bekommen haben von verschiedenen Stationen, verschiedenen Medien. Wir haben von der Ausbildung, was meine Söhne haben können lernen in dieser Zeit, das ist auch für mich priceless, das ist wahnsinnig viel. Also man kann nicht immer, also, aber verdient habe ich noch kein Geld, nein. Und will ja nicht gerade das nächste Jahr oder das übernächste Jahr.
Wie können wir damit rechnen, dass wir eine Mikrolino bekommen für 9'000 Franken?
Ja, das ist mit dem jetzigen Batteriepreis ist das wirklich schwierig. Und man muss noch etwas sehen. Also wir haben ja nicht, unser Ziel war nicht, einfach das billigste Auto zu machen. Das werden dann andere machen. Sondern wenn wir die Konstruktion von dem Fahrzeug anschauen, ist das erste Fahrzeug in dieser Klasse, wo eine selbsttragende Karosserie hat. Also es ist gleich wie ein richtiges Auto. Und das kostet richtig Geld, oder? Und das ist natürlich auch, sind auch Investitionskosten, die gross sind und am Schluss auch Stückzahlkosten, die drin sind. Aber wir haben durch das wahrscheinlich das sicherste Auto in dieser Fahrzeugkategorie können produzieren. Und das haben wir eben auch erwähnen.
Das ist nicht so das Billigste. Crash-Test rein müssen und so?
Nein, das müssen wir nicht, aber wir haben es freiwillig etwas gemacht und wir haben das bis 50 km gemacht und die sind zu unserer Zufriedenheit ausgeführt worden.
Du hast das nicht müssen, weil du eigentlich ein Dörf bist, ist das
ja,
richtig?
Genau.
Du bist ein Motorrad,
ja.
Obwohl du ein vollwertiges Fahrzeug bist.
Ja.
Da kann man sogar Musik hören drinnen und so, oder?
Ja, du kannst Musik hören.
Du kannst heizen.
Du kannst sehr viel Zeug mitnehmen, oder?
32 also, was Liter ich jetzt meine Erfahrung ist, dass die Heizung wirklich so mässig viel Strom braucht, oder? Also wenn es richtig kalt ist draußen und man tut die Heizung so richtig aufpolieren, dann geht es mega schnell.
Ja, der Vorteil ist, unser Wagen ist sehr klein. Also ist dann schnell der Luftraum ist dann schnell geheizt im Vergleich zu deinen Vierplätzern.
Okay, also ich sehe schon wieder einen Vorteil. Ja, also
es hat viele Vorteile.
Also, muss man es unbedingt überlegen, oder?
Also, weißt du, ist ja so, es ist nicht das One and Only Car. Es ist wirklich die Idee, ist als Zweit- oder als Drittwagen. Oder der sich knapp ein Auto leisten kann, sollte wahrscheinlich ein anderes Auto nehmen als ein Microlino. Aber die sagen, nein, ich finde das gut, ich möchte auch einen Beitrag leisten dazu, zu meinem jährlichen CO2-Fußabdruck, dann ist man mit dem Microlino also bestens unterwegs. Und wenn man am Schluss 80% von seinen Fahrten, die täglichen, mit so einem kleinen Wagen kann machen kann, dann ist man doch sehr gut unterwegs CO2-mäßig.
Genau, also du bringst immer wieder CO2 und du monierst ja auch, dass dir nicht kompensiert werden. Also andere werden kompensiert, die kommen x-tausend Euro, wird bei der deutschen Autoindustrie kompensiert, damit das ein bisschen billiger, ein bisschen preisgünstiger ankommt beim Konsument und von dem kannst du nicht profitieren. Was ich nicht verstehe, ist, dass Unternehmer dann anfangen brüllen nach dem Staat, wenn es zu ihren Gunsten ist. Und wenn es generell ist, dann verfluchen sie den Staat fast so ein bisschen. Verfluchen. Sollte man nicht eigentlich sagen, hey Kollege, es gibt gar keine Kompensation. Produziert ihr ein anständiges Auto zu einem anständigen Preis und that's it, oder? Aufhören mit der Kompensation.
Das ist okay, weil ich kann ich völlig damit leben. Was ich nicht gut finde, ist, wenn es die einen überkommen und die anderen nicht. Und wir haben den Bundesrat geschrieben und gefragt, warum dass er nicht die kleinen Fahrzeuge möchte unterstützen. Und seine Antwort war leider einfach, es ist ja kein Personenwagen. Und das ist gemäss EU. Und das ist schon eine einfache Begründung. Also ich kann einfach sagen, ich fahre mit meiner Frau zusammen seit über 2 Jahren das Auto. Wir brauchen das zu 90% von unseren Fahrten. Und es macht Spass und es reicht vollkommen für viele, die eben im Tag nicht mehr als 30 km fahren, 30, 50 km fahren. Und darum, dass die einen dann etwas überkommt, eben der Elektro, wo du fahrst, kommt etwas über und ich komme nichts über. Das finde ich nicht ganz okay. Aber es wird eigentlich noch schlimmer, und zwar, wenn es darum geht, seit dem 1. Januar gibt es ja Importzölle auf Elektroauto. Und dort sind wir natürlich sofort das Auto. Also dort müssen wir die 4% jetzt zahlen. Und das zeigt mir einfach, dass unsere Regierung bezüglich CO2 nicht wirklich das ernst meint, wenn es um die Mobilität geht. Weil man muss schon sehen, wir haben die höchste Motorisierung pro Kopf weltweit.
Aber die Amerikaner haben ja 100% Zoll jetzt drauf auf die Elektrofahrzeuge.
Ja, weil sie von China kommen, ja.
Ja. Also wenn du nach Asien produzieren willst, hast du plötzlich auch noch 100% in Port Zollrofen nachher.
Ja, aber das ist, momentan machen wir das nicht. Wir sind ja in
Italien. Jetzt, ja. Aber du überlegst ja, ob du
auch willst. Ob es China ist, also hier, es kann ja auch Indien sein oder es kann auch irgendwo sein, oder?
Also, eigentlich ist ja das auch völlig paradox. Also, dass auch der Staat sollte das nicht machen. Das ist auch Industriepolitik betrieben, indem man sagt, wir wollen unsere Firmen stärken. Aber das macht man auf der Basis von den eigenen Menschenblogen. Also wenn jetzt ein Amerikaner so ein E-Mobil kaufen will, sagt, ich will gerne etwas für die Umwelt tun, und das hat jetzt 20'000 Dollar gekostet, dann kostet es einfach morgen 40'000 Dollar, oder? Und ich kaufe das nicht, oder?
Doch, ich kaufe dann einfach wahrscheinlich ein Auto, Elektroauto, wo in Amerika produziert wird.
Ja, die
haben... America first,
aber ist das, oder? Aber sie haben relativ wenig selber Fahrzeuge in den kleinen Kategorien, oder?
Das sind dann, in den kleinen sowieso nicht, ja.
Genau, aber es geht ja eigentlich jetzt mal um die kleineren Kategorien, wo du sagst, Kurzstreckenfahrzeuge.
Ja. Ich würde jetzt aber mal meinen, dass es noch keine Zölle gibt auf die ganz kleinen Fahrzeuge in Amerika.
Weiß ich auch nicht, ja. Aber so publik gemacht ist worden, einfach Solarzellen und Elektroauto werden brutal jetzt mit Zollbeleid, damit...
Von China, muss man auch sagen, klar.
Wenn sie aus China kommen, ja genau.
Ja.
Aber weißt, wenn man ja die Umweltproblematik wahrnimmt und der Chines tut auf jeder Solarzelle noch 100 Dollar draufkleben, oder? Muss man sagen, ist ja cool, oder? Wir können China mit nicht so viel strafen, wie wenn sie immer 100 Dollar müssen pro Solarzelle mitliefern, oder? Hängt es denen dann auch aus, oder?
Das ist eigentlich eine gute Überlegung. Ich glaube, es geht einfach darum, dass man die eigene Industrie versucht zu schützen. Und, oder, musst du schon sehen, also was jetzt in China abgeht mit der Elektroautoproduktion, ich habe es selber gesehen vor einem Jahr, als ich dort war. Es ist schon unglaublich, wie viele Firmen da aus dem Boden gestampft
aber
werden.
Aber im positiven Sinn?
Ja, aber
auch das qualitativ gute Fahrzeuge.
Qualitativ gut, aber da muss man, wenn man jetzt sagt, ja, wenn man jetzt da für eine europäische Automobilfirma arbeitet, dann wird man schon ein bisschen nervös.
Aber schau jetzt, wenn wir die europäische Automobilindustrie anschauen, der Volkswagen-Konzern. Der Volkswagen-Konzern hat sich vor ein paar Jahren entschieden, gesagt, wir machen ein eigenes Betriebssystem. Und wir machen das so gut, dass nachher Amerika und China bei uns Schlangen steht und uns das Betriebssystem abkaufen für unsere Elektrofahrzeuge. Vor 4 oder 8 Wochen, ich weiß nicht ganz genau wann, hat der Volkswagen-Konzern entschieden, dass sie ihre gesamte Eigenentwicklung in Kübel abschiessen. Oder? Und von Rivian die Software übernehmen. Das heisst, der ganze Volkswagen-Konzern wird jetzt von Amerika abhängig. Das ist eine Firma, die einen grossen Teil gehört zu Amazon. Da ist der grosse Aktionär drin. Und also, weißt du, kapitalere Fehler als das kann man fast nicht machen. Also man kann ja dann die deutsche Autoindustrie nicht mehr ganz wirklich ernst nehmen. Weil ich weiss ja, die paar Milliarden, die sie jetzt abschreiben müssen, die zahle ich ja jedes Mal. Wenn ich VW Golf kaufe, dann zahle ich ein bisschen dran. Wenn ich einen Audi kaufe, zahle ich auch ein bisschen dran. Und so weiter. Genau. Und die kapitalen Fehler beschleunigen das, dass die Chinesen werden gewinnen. Das ist mal das Erste. Du bist voll drin, du musst ja auch Software haben. Die Frage ist, woher kommt die? Wer liefert die? Kann die weiterentwickelt werden, etc.? Und weiter haben wir die ganz grosse Problematik, dass die Qualität der Chinesen einfach steigt und steigt und steigt. Und die Leute werden plötzlich nicht mehr Marken kaufen. Also ich will nicht mehr ein Audi haben oder ein VW haben oder so, sondern ich will Reichweite haben, ich will Batterie haben, ich will ein schönes Display haben, ich will einen Ledersitz drin haben. Und dann spielt es mir keine Rolle mehr, ob dort Audi oder Hopsasa Tralala drauf steht. Also wir haben das erlebt in der Informatik, Computerbusiness. Wenn IBM drauf gestanden ist, haben alle die Kompis gekauft. Oder? Und plötzlich hat niemand mehr IBM-Kompis wollen, sondern nur noch Technologie. Und das haben ganz viele in der Informatik verpasst. Und da glaube ich, dass die Autoindustrie genau ins Gleiche hineinläuft.
Also ich kann nur so viel sagen zu dem VW-Konzern. Die haben eine spezielle Firma gehabt und die haben dort sicher ein paar Milliarden ins Sand gesetzt. Und die sind einmal vis-à-vis von uns gewesen, von einem Stand von der IAA in München. Und da hat man einfach das Geld mit beiden Händen zum Fenster ausgerührt, meiner Meinung nach. Und was sie jetzt machen, ist natürlich wirklich eigentlich eine Bankrotterklärung an die deutsche Automobilindustrie, wenn man sich so jetzt komplett in die Arme rührt von Rivian für die Entwicklung. Also da finde ich auch, bin ich mit deiner Meinung. Ja. Jetzt, bei uns muss man vielleicht noch sehen, es ist ein kleines, einfaches Auto. Wir haben gar nicht so eine komplexe Geschichte, wie die in diesen Autos neu haben, mit allen, ich weiß nicht, wie viele Elektromotoren mit angesteuert werden, ob das für die Scheibe der Sitz ist und so weiter. Also wir haben wirklich reduced to the max und von dort ist das auch überschaubar mit unserer Software.
Aber du hast Software drin?
Ich habe Software drin,
ja. Kannst du rekuperieren zum Beispiel? Kann ich sagen, wenn ich runterfahre, dann geht
Genau, also normal, wenn ich, vom Gas weggehe, dann ist automatisch kommt zuerst die Rekuperationsbremse.
Genau, also das ist alles Software da drin, ja. Und die kaufst du ein, die hat er nicht selber entwickelt, oder?
Nein, muss ich nicht selber, das hat schon auf dem Meer gegeben. In Italien hat es eine Firma, die das schon gemacht hat für ein Auto. Man muss nicht immer alles von null auf anfangen, oder? Und das werden wir auch machen mit anderen Komponenten, wenn es auf Connectivity geht, wo wir nachher irgendwann werden wir auch unsere Software können, over the air können upgraden. Da sind wir jetzt dran, oder? Aber es macht eine Firma, die darauf spezialisiert ist. Das muss ich nicht selber die Leute bei mir anstellen und machen. Es ist einfach immer, dass, von diesen Grossfirmen ist es so ein bisschen ursprünglich gewesen, noch eben, man muss alles in-house selber entwickeln. Das kostet einfach viel Geld und dauert sehr lange.
Das ist schon klar, aber du musst irgendwie Kontinuität bieten. Und der Erfolg von Tesla ist ja, dass der Musk der erste war, der einen Computer mit 4 Rädern gebaut hat und nicht 4 Rädern mit einem Computer. Mhm. Das ist ein ganz grosser Unterschied. Und den Entscheid muss man schon mal fällen. Also, Tesla hat eines der ganz grössten Vertrauen in die Software hinein. Es geht nicht einmal ums Fahrzeug, der hat ja immer noch glaub, so Kofferraumdeckel, die nicht ganz passen und so. Also der ist noch nicht so gut wie die Deutschen. Aber von der Software her, ich glaube, alle Tesla-Fahrer, wenn sie zurück müssen, jetzt auf ein deutsches Modell mit deutscher Software gehen, die kommen graue Haare über, wenn sie nicht schon haben, oder?
Ja, ich glaube, da hast du nicht Unrecht, weil dir auch nicht widersprechen. Es ist wirklich, also softwaremäßig sind die absolut führend. Aber also in China haben sie auch nicht geschlafen. Also auch was dort führen kommt, ist relativ stark. Nur was man jetzt sieht, auch, es langt nicht das allein. Es braucht auch wirklich Marketing, um wirklich ein Auto können an den Markt zu bringen. Das sieht man mit NIO, wo ja zig Milliarden, Millionen ausgegeben werden in Europa für Marketing. Und so wahnsinnig viele Autos haben sie nicht verkauft. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Also im Moment will der Konsument schon auch noch eine Marke.
Beim Wiederverkauf habe ich als Käufer von einem Elektromobil einfach ein bisschen Schiss. Oder? Ich kaufe jetzt ein Elektromobil und in 3 Jahren werde ich es gerne weiterverkaufen. Und keiner will es mehr, weil er sagt, ja, die Software ist alt, oder der Akku ist ja kaputt und so weiter. Und das sieht man jetzt auch bei den Teslas, glaube ich, dass die an Halden stehen, die alten Fahrzeuge, also alt, die gebrauchten Fahrzeuge, dass die Leute das nicht richtig wollen und dass wir einen mega Preiszerfall haben auf den Occasion-Fahrzeugen. Also eigentlich kann sich jemand einen mittelalterlichen Tesla leisten zum Preis, wo der Microlino neu kostet.
Ja, dann wollte er einfach so ein Auto haben. Das ist möglich. Aber dann hat er die anderen Vorteile, die der Microlino hat, hat er dann halt einfach nicht. Also der Fahrspass, den man hat, das ist das Go-Kart-Feeling, man kann überall parkieren, die Sympathie, die man hat und man setzt auch ein Zeichen.
Aber wegen der Software noch eins. Also die Software wollt ihr auch ab und zu updaten. Ihr merkt, das ist ein Fehler in der Software drin. Dann muss die updated werden. Oder die wollen Funktionen neu machen, beispielsweise, wenn man Türen aufmacht, von der Scheibenwischer geht auflaufen oder irgend so etwas. Dann wollen die Funktionen rein tun. Und dann braucht ihr ein Update von dieser Software. Das bedeutet, jeder von diesen 3'000-4'000, die ihr verkauft habt, muss zu euch fahren und die Software updaten.
Ja, aber das kann man, momentan ist es so, dass wir das machen über unsere Servicepunkte, die wir haben. Wir sind noch nicht überall auf der ganzen Welt vertreten. Das kann man dort machen. Das ist bis jetzt hat das bestens funktioniert. In Zukunft wird es sein, dass man es over the air macht, dass man also mit seinem Handy über eine App kann die neue Software draufladen kann. Wir sind ja ganz am Anfang, oder? Wir haben ja noch nicht zum Glück noch so viele Autos produziert. Also das lässt sich immer noch gut meistern.
Du hast mal in einem Interview erzählt, dass die Banker nie ein Microlino gekauft hat. Und du hättest eigentlich erwartet, dass der ein Microlino kauft. Ist das eine unfaire Situation? Es geht nicht nur von der Bank, sondern generell, dass man viele gute Freunde hat und so weiter. Und sobald man eigentlich ein tolles Produkt hat und das will, dass die das auch kaufen, gehen sie auf die andere Trottoir-Seite über, wenn man sie trifft.
Also jetzt muss ich mich unterscheiden zwischen guten Freunden, einige von meinen guten Freunden haben das Auto gekauft, und zwar ganz am Anfang, weil um das auch können zu unterstützen. Nein, was ich gemeint habe jetzt mit der Bank, und wir reden klar von der UBS, ist meine Hausbank schon seit langem, verdient sehr gutes Geld mit mir. Also dort hätte ich einfach erwartet, dass man mal sagt, komm, wir nehmen mal 3 von diesen Klepfen in unsere Flotte rein. Da können wir erstens mal unserem Kunden mal etwas zurückgeben, zweitens können wir ein Zeichen setzen bezüglich CO2, dass wir da auch ein kleineres Auto, Elektroauto machen. Wir haben immerhin 70% weniger CO2 pro Kilometer im Vergleich zum Elektroauto. Und das ist dann leider nie stattgefunden. Und es freut mich dafür umso mehr, dass dann eine Firma wie Rolex, wo man vielleicht das nicht gerade daran denkt, dass die der CEO mir anruft und sagt, er will Microlino testen. Und kurz darauf kommt einfach eine schriftliche Bestellung von 3 Microlino. Und ich habe mich bedankt bei ihm, zurückgerufen, und er hat dann gefragt, warum, was der Grund sei. Er sagt, ja, er will einfach ein Zeichen setzen. Er will ein Zeichen setzen, dass CO2-Reduktion und ESG, dass das nicht nur auf dem Papier sein soll, sondern dass auch sein Management halt, wenn sie vom Hauptsitz in die Fabriken fahren, mit einem kleinen wettergeschützten Fahrzeug unterwegs sind. Und das finde ich gut. Und da wäre ich froh, es würden noch mehr Schweizer Firmen das gleich tun.
Also werbemässig könnte ich mir vorstellen, ist das sehr interessant, mit so einem Fahrzeug rumzufahren. Also Rolex könnte jetzt eine Uhr drauf tun, oder Migros könnte ein grosses M drauf tun, oder so etwas. Das denke ich, weil die Leute schauen das Ding wirklich an. Also ich möchte jedem Zuhörer eigentlich sagen, macht mal microlino.ch, ist es, glaube ich, oder? www.microlino.ch. Da könnt ihr das Auto anschauen.
Also microlino-car.
Nicht einfach Microlino.
Ja, microlino-car.com.
Also, korrigieren, www.microlino-car.com und nicht ch.
Ja. Und jetzt hast du mir natürlich gerade einen Steilpass gegeben, weil eigentlich muss man es nicht nur anschauen, sondern man muss es fahren. Und jetzt muss ich leider sagen, es ist so, wenn ich das erkläre, wie ist das, wenn man das Auto mal 2 Wochen lang fährt, nicht eine Testfahrt von einer halben Stunde, 2 Wochen lang fahren, muss ich sagen, man kann es nicht erklären. Es ist wie ein Orgasmus.
Hoppla.
Den muss man selber erleben. Hoppla. Der lässt sich nicht in Worten beschreiben.
Aber
dahinter stehe ich.
Aber der Orgasmus ist ja ganz schnell vorbei. Und das willst du mit deinem Auto nicht.
Ich kann jetzt nicht,
das
ich
sage, es ist die Sache erledigt.
Ist gleich, das geht schon länger. Aber das Erklären ist wie ein Orgasmus. Man kann einen Orgasmus nicht erklären.
Ist schwierig, ja.
Ja. Und darum sage ich, wenn man jetzt mal eine 2 Wochen fährt, das ist wirklich ein Erlebnis. Und wir haben immer wieder Leute, die sagen, ich habe es jetzt verstanden, was die Vorteile von dem Wagen sind.
Also ist das eher ein männlicher Orgasmus oder ein weiblicher Orgasmus?
Ja, aber das kann ich nicht sagen. Ich habe noch nie einen weiblichen gehabt. Also ich bin zufrieden mit einem männlichen.
Okay. Also, dann kann man Probe fahren zu euch?
Ja, das kann man alles auf dem Internet machen. Wir haben ja als Partner haben wir ja AMAG. Wo auch den Service macht vom Auto. Wir sind da im sogenannten Agenturmodell. Das heisst, man kauft das Auto direkt bei uns. Damag macht die Auslieferung und die Reparatur.
Und Garantiereparatur macht auch Damag?
Genau.
Und dann kommen wir dir aber eine Rechnung über von denen, oder?
Ja.
Genau. Also es ist nicht wie VW oder so, wo einfach eine Norm ist, eine Reparatur kostet 1,3 Stunden oder irgend so etwas und dann können sie das vom Konzern zurückvergütet über. Das spielt nicht so.
Ach doch, ist schon so. Natürlich, wir haben ganz klare Richtlinien, was in dieser Garantie darf, wie viel Zeit aufgewendet werden und was dann der Reparatursatz ist. Nein, wir machen das wie eine grosse Auto.
Also kann ich bei der AMAG nur an spezielle Garage gehen oder kann ich jede AMAG-Garage fahren?
Wir haben also dort, wo sie es ausgestellt haben, sowieso, aber sonst kann man es eigentlich in jeder AMAG-Garage kann man es machen, weil es ist wirklich keine Hexerei.
Wenn etwas kaputt geht, wie die Batterie zum Beispiel, dann kann ich zur AMAG fahren und die macht mir eine neue Batterie.
Ja, also die Batterie geht grundsätzlich nicht kaputt.
Wenn sie jetzt auch gleich kaputt geht?
Ja, dann kann man sie auswählen. Ich würde eigentlich etwas anderes noch sagen, zum Vorteil von unserer Batterie, zum Beispiel zu einer Tesla-Batterie. Oder sonst einer grossen Batterie von einem elektrifizierten Stadtpanzer. Unsere Batterie ist klein und die kann man nicht schnell laden. Das heisst, die Zellen, die wir haben in der Batterie, die werden nicht so unter Stress kommen wie bei einem normalen Elektroauto.
Du hast aber gesagt, in 4 Stunden kann ich das Fahrzeug aufladen.
Ja,
das ist sehr schnell, oder?
Nein, das ist nicht schnell. Das ist eine kleine Batterie.
Ja, 4 Stunden ist nicht schnell.
Nein, aber also wir haben keinen Schnelllader. Oder? Das ist ganz normal. Ja. Sind das 2,5 Kilowatt, die man laden kann. Und bei einem Schnelllader hast du schnell mal 40, 60 Kilowatt pro Stunde. Das ist natürlich schon sehr schnell. Und dann wären die Zellen natürlich gestresst. Und wir haben das nicht. Darum, der Lebenszyklus von unseren Batterien, behaupte ich jetzt, ist wahrscheinlich durch das wesentlich länger.
Wer ist der Lieferant denn von eurer Batterie?
Wir haben die Firma BMZ in Deutschland. Und wir haben einen zweiten Lieferant aus China.
Aber die produzieren es nicht selber, sondern das ist
BMZ. Ja gut, die Zellen kommen von denen, die all die gleichen Orte nehmen, oder also Asien. No, es wird dann schon mal noch kommen in der Schweiz, nicht in der Schweiz, aber in Europa. Und in Amerika wird es auch mehr Zellproduzenten geben.
Wie gross ist bei euch der Unterschied zwischen Winter und Sommer? Also ich erlebe das jetzt einfach, das ist wirklich markant. Oder? Bei Aussentemperaturen von minus 10 Grad fällt die Reichweite brutal zusammen.
Ja, das ist richtig. Minus 10 Grad, das ist auch eine recht tiefe Temperatur. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal minus 10 Grad war, dort, wo ich wohne, am Zürichsee. Ich
also schon bei 5 Grad geht es extrem
zusammen. Aber sagen, 10 Grad ist schon bereits ein Extremding, ja.
Muss man die noch ein bisschen wärmen,
vorheizen? Ja, so? Also wir haben jetzt die neue Batterie, die wir haben, ist, wo man kann zusätzlich heizen kann. Und dann ist natürlich die Leistung auch besser.
Was ist so die Zukunft von dir, Wim? Bist du, das, wir wissen jetzt genau, ich habe das gesagt, das ist publik, du bist Jahrgang 1960. Nächstes Jahr bekommst du AV. Du kannst jetzt die AV neu in Betrieb reinstecken, dann könnt ihr dafür wieder ein bisschen mehr investieren. Wie ist deine persönliche Zukunft?
Ja, also persönlich würde ich noch weiter arbeiten. Vielleicht nicht mehr 6 Tage pro Woche, vielleicht ein bisschen weniger. Wir haben spannende Projekte, wie gesagt. Wir machen das Fahrzeug, wo noch Seitentüren wird haben. Wir sind auch dran an Aircondition. Aber die Vision ist wirklich, dass die Leute sehen, dass sie für ihre tägliche Strecke einfach kleinere Fahrzeuge fahren sollten. Und da bin ich fast missionarsmässig unterwegs, weil ich glaube fest daran, was wir machen im Moment in der Mobilität, das ist weit weg von CO2-Reduktion. Ich bringe zwei Vergleiche. Es ist wie, wenn man heizen und man hat immer die Fenster Sperrangel offen. Das ist das, was wir mit unserer Mobilität machen. Man fährt eine Person besetzt mit einer Batterie von 100, also von, sag jetzt mal, 100 Kilowatt, kurze Strecke mit einem 4-Plätzer, 5-Plätzer, 6-Plätzer. Und das, auch wenn nur die Strecke 10 Kilometer ist. Das muss sich eigentlich ändern und man sollte eigentlich ein sogenanntes Right-Sizing oder Downsizing machen. Es braucht kleinere Fahrzeuge für die tägliche Strecke. Und das muss jeder selber für sich wissen. Oder wo braucht er wirklich so ein grosses Fahrzeug? Und es ist erstaunlich von den Kunden, die wir haben, haben wir recht viel Rückmeldungen gesagt, es ist unglaublich, ich fahre mittlerweile mit dem Fahrzeug 80% von meinen Strecken. Und das ist eigentlich unsere Vision. Und für das kämpfe ich noch ein bisschen. Und ich habe ja zwei junge Söhne, die den Plausch haben, das weiterzumachen. Und jetzt hoffe ich, dass dann die Regierung auch noch ein bisschen realisiert, dass wir zumindest keine Hindernisse bekommen, dass wir gleichgestellt sind wie mit dem normalen Auto.
Wenn, und ich frage jetzt das letzte Mal, geht der Preis? Weil mir denkt, das ist das A und das O. Du willst ja ein Sekundärauto sein. Du wirst das nie als Primärauto verkaufen können. Also die Familie braucht nebendran ein Fahrzeug, das weitere Strecken fahren kann. Sie muss mal den Platz haben. Sie hat vielleicht nur eine Garage oder einen Platz. Jetzt muss sie den Microlino noch nicht mehr versorgen. Und dann kostet er noch 20'000 Franken. Das fängt, glaube ich, bei 16'000 voll zu an, glaube ich, oder?
Ja, das ist richtig. Also zuerst muss man sagen, wir wollen ja eigentlich den Zweitwagen ersetzen, oder? Das heisst, den kann man mal verkaufen, den Zweitwagen, dann hat man Geld. Dann kommt dazu, dass man, weil man kein Benzin braucht oder respektive im Preis inbegriffen, ist ja schon 70% der Benzinkosten für die nächsten 10 Jahre. Das ist nämlich Batterie. Oder? Also die hat man ja schon gezahlt am Anfang. Wenn man ein Auto würde kaufen, einen kleinen Verbrenner, und würde 70% vom Benzin müssen wir upfront beim Kaufpreis auch gerade zahlen, dann wäre das auch ein anderer Preis.
Aber wenn wir ehrlich sind, oder? Ich habe früher etwa 13, 14 Rappen gezahlt für ein Kilowatt Strom und jetzt zahlen wir über 30 Rappen Kilowatt Strom. Das heisst, der Preis hat sich verdoppelt. Das heisst, dass meine Ladung von meinem Elektromobil doppelt so teuer ist wie vor ein paar Jahren.
Ja, das ist möglich. Aber generell sind natürlich die Energiepreise hochgegangen. Oder zumindest beim Endkonsument. Aber eben, was noch dazu kommt, das ist, am Schluss spart der Konsument mit dem Microlino Geld, auch wenn er am Anfang ein bisschen mehr ausgibt, aus den Gründen, die ich vorher gesagt habe. Also es ist ein Druck nicht aufs Portemonnaie. Im Gegenteil, ein bisschen längerfristig gesehen, ist es eigentlich ein Money Saver.
Also ich wünsche mir, ihr schafft das, in eine riesige Produktion hineingehen, dass die Preise so richtig Säck oben runter tun, damit jeder sagt, weißt du was, das habe ich eigentlich 2-3 Monate muss ich von meinen Monatslöhnen etwas auf die Seite tun und dann kann ich mir ein Microlino kaufen. Das wäre obercool und dann fahren plötzlich nur noch Microlinos umeinander und die anderen Autos sieht man gar nicht mehr. Wie sagst du, ein Panzer, Stadtpanzer?
Das ist ein Stadtpanzer natürlich, von diesen grossen SUV rumfahren. Aber eben nochmal, man kann ihn also auch leasen, man muss nicht das Geld ansparen. Wir haben interessante Leasingmodelle und es ist sicher eine Alternative zu unseren grossen Verbrenner.
Wim, hat dir schon mal jemand gesagt, du bist eigentlich verrückter Kai?
Das habe ich auch schon gehört, ja. Aber es macht nichts. Ich habe nur ein Leben und das muss einfach spannend sein.
Ist positiv, ist unglaublich, mit welchem Enthusiasmus du daher bist und was du fertig gebracht hast. Und dann werde ich dir von der Gesellschaft ganz recht herzlich danken, dass du das gemacht hast.
Oh, das ist lieb. Danke für das Kompliment, das nehme ich gerne.
Wim, liebe Grüße an deine ganze Familie, die mitschafft und mithilft, dass das glückliches Ende findet, die ganze Idee. Und ich hoffe, ganz viele Microlinos sehen in Zukunft.
Danke vielmals, Dani.
Aktiv Radio Interview.